Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit Queen Julie, dem Debütroman von Philipp Stadelmeier, und zu Beginn mit Fake von Frank O. Rutkowski. Ein Großteil der früher in den gedruckten Zeitungen erschienenen Literaturkritik hat sich mittlerweile ins Netz verlagert. Viele Kritiker von heute sind Blogger, so auch Frank O. Rutkowski, 1980 in Nordenham geboren, heute Journalist in Stuttgart, Mitherausgeber der Online-Literaturzeitschrift Trashpool und Betreiber eines eigenen Literaturblogs. Aber Rutkowski schreibt nicht nur über Literatur, sondern er schreibt auch selber welche. 2015 erschien sein Debüt Dezemberfieber, jetzt gerade folgte der Roman Fake. Angesiedelt zu großen Teilen in der Grauzone zwischen realer und digitaler Welt, also da, wo Rutkowski zu Hause ist. Jürgen Deppe hat Fake gelesen.
Frank O. Rutkowski hat sich viel vorgenommen für seinen zweiten Roman, aus dem er gut und gerne auch drei oder vier hätte machen können. Viel Stoff, den er da bearbeitet. Zunächst einmal erzählt Rutkowski eine ganz normale, also einigermaßen komplizierte Beziehungsgeschichte jüngeren Datums, anno 2013 bis 15. Sie, Sophia, ist festangestellte Controllerin bei Daimler-Benz in Stuttgart. Er, Jan, absolviert ein Volontariat bei der Stuttgarter Zeitung. Beide befinden sich im Steigflug und dann das.
Als ich schwanger wurde, waren Jan und ich beide 24 und noch keine anderthalb Jahre zusammen. Natürlich liebten wir uns. Etwas anderes als eine gemeinsame Zukunft kam uns gar nicht in den Sinn. Nur das mit der Zukunft, da waren wir uns einig, hatte noch Zeit. Vorher standen noch mindestens zwei Jobwechsel im Raum, träumten wir von Jahren im Ausland und der gemeinsamen Weltreise. Doch plötzlich hatten die Dinge Konsequenzen.
Abruptes Erwachsenwerden mit immerhin fast Mitte 20. Rutkowski lässt abwechselnd sie, Sophia, und ihn, Jan, dieses Alltagsdrama von großen Träumen und dem banalen Scheitern an der gerechten Aufteilung von Haushalt und Karriere, von Kinderbetreuung und Selbstverwirklichung erzählen. Wobei es bemerkenswert ist, wie intensiv sich Rutkowski als Mann in die Weiblichkeit Sophias und deren Eigenheit einfühlen kann. Chapeau. Das ist die eine Geschichte, die Rutkowski erzählt. Die Geschichte zweier junger Menschen, die Träume haben, Träume hatten.
Die Welt stand uns offen, aber wir haben uns dann doch für Stuttgart entschieden.
Jan und Sophia können diesen Karlauer beide nicht mehr hören, so sehr er auch zutrifft oder gerade weil er so zutrifft. Es hat sie im Anschluss an ihr Studium in Berlin nach Stuttgart verschlagen und jetzt auch noch direkt in die Kleinbürgerlichkeit. Sophia lässt den Job bei Daimler ruhen und kümmert sich höchst frustriert um Max, das extrem nervenaufreibende Schreikind. Jan, der emsige Freizeitjogger, absolviert derweil sein Volontariat und träumt davon, anschließend wie Sophia einen festen Job zu bekommen. Ungefähr hier setzt die zweite Geschichte in Rutkowskis Roman ein. Jans Erfolgs- und festanstellungsversprechende Recherche über das, was von den gescheiterten Protesten gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21 übrig geblieben ist, den in die Jahre gekommenen Wutbürgern, die etwas wollten, es aber nicht bekamen. Wie Jans Mutter. Er kennt die frustrierten Alten aus eigener Anschauung und nächster Nähe. Jan weiß, die Wutbürger dieser Tage versammeln sich nicht mehr auf der Straße, sondern im Netz. Sie tauschen sich dort aus und bilden eine Blase. Deshalb tummelt auch Jan sich dort, aber natürlich nicht als Jan, den die Mutter sofort erkennen würde, oder als Journalist, als Aushorcher, sondern mit einem Fake-Account, einer in der Anonymität des Netzes leicht erfundenen falschen Identität, die angeblich eine von ihnen ist, eine frustrierte Wutbürgerin. Nur um die Diskussion im Netz ein wenig zu beleben, bittet Jan, Sophia, sich doch auch einen Fake-Account zuzulegen und die Diskussion ein wenig anzuheizen.
Als er mich fragte, ob ich Lust hätte, ihm tagsüber mit dem einen oder anderen Beitrag von Rita zu helfen, war ich mit meinen Gedanken bereits längst woanders. Ein Fake-Account. Warum war ich nicht selbst auf die Idee gekommen?
Vorhang auf für Geschichte 3. Die handelt vom Trollen im Netz, also vom anonymen Hinterlassen von Gehässigkeiten, vom Echauffieren und Provozieren, vom auf die Spitze treiben der Emotionen und der Reaktionen in vermeintlich sozialen Netzwerken. Sophia genießt es, hier heimlich ihren aufgestauten Frust ungefiltert ablassen zu können und dafür große Aufmerksamkeit zu erhalten, umso mehr, je dicker sie aufträgt. Schnell wird sie süchtig danach und legt sich eine um die andere fremde Identität zu.
Nach kaum mehr als einem Monat brauchte ich schon eine Excel-Tabelle für meine Zombie-Armee aus Nicknames und Avataren, eine Übersicht ihrer Passwörter und Gegner. Ich verwaltete meine Katharsis akribisch wie ein Münzsammler. Eine dankbare Fassade, während ich in Wahrheit meinen digitalen Hobbykeller in eine Folterkammer verwandelte.
Zum Ausgleich zu ihrem eintönigen Alltagseinerlei mit dem ewig fordernden, ewig quengelnden, ewig schreienden Kleinkind gebraucht Sophia es,
mich auf dem Klo sitzend ins Netz zu entleeren. Ein bisschen digitales Tourette, nur um dann nach langer Pause endlich wieder als Rita die Beichte ablegen zu können.
Ein perfides Spiel. Sophias Mann, Jan, treibt es ähnlich im Netz. Genauso unerkannt, sowohl für Sophia als auch für die Anhänger von Pegida, womit direkt einmal die nächste Rutkowski-Geschichte beginnt. Die dritte, vierte oder ist es vielleicht sogar schon fünfte, jedenfalls die irritierendste. Denn Jan, nach seinem Volontariat ohne Job, braucht eine tolle Story, um sich zu profilieren und will dafür nach den Stuttgarter nun auch die ostdeutschen Protestierenden porträtieren. Nach den Wutbürgern, also nun die besorgten Bürger, wie sie sich nennen, und auch von dem Undercover-Recherchierenden Jan dargestellt werden. Der findet weder die Montagsdemonstrationen noch deren damaligen Sprecher Lutz Bachmann kritikwürdig, sondern eher Journalisten, wie er selbst einer ist, die Pegida nutzen, um sich mit der Ablehnung zu profilieren. Je vehementer, umso besser. Da droht die Verbindung der vielen Rutkowski-Geschichten der Kurzschluss. Will er damit etwas sagen, dass für die schlechte Darstellung von Pegida in der Presse eigentlich nur frustrierte Journalisten verantwortlich sind, die nach Anerkennung lechzen, ganz ähnlich den Mechanismen, mit denen sich Trolle im Netz profilieren? Rutkowski zitiert Lutz Bachmann mit einer, in der Tat, ziemlich harmlosen Aussage. Um uns davon zu überzeugen, dass die besorgten Bürger eigentlich recht harmlos und nur Opfer profilneurotischer Reporter sind? So gut fake geschrieben ist, so treffend beobachtet und passagenweise wirklich witzig erzählt, am Ende bleibt ein mehr als schaler Geschmack.
Jürgen Deppe über Frank O. Rutkowski, Fake. Woland und Quist, Leipzig, 240 Seiten, 20 Euro. Im Programm des entdeckungsfreudigen Verbrecherverlags ist jüngst der erste und vor allem beachtenswerte Debütroman Queen Julie von Philipp Stadelmeier erschienen. Der 1983 in Wien geborene Filmwissenschaftler und Essayist siedelt seine Geschichte in Paris an. Eigentlich besteht die gesamte Erzählung nur aus einem zwei Nächte langen Gespräch zwischen zwei Frauen. Zugleich entfaltet sich das Geschehen aber von Paris bis Dakar und schließlich Djibouti aus. Christian Metz hat das Buch gelesen.
Seit Wochen schmort Paris in anhaltender Backofenhitze. Was perfekte Bedingungen für ein Coq au Vin sein mögen, lässt die sonst so lässigen Hauptstädter langsam aber sicher durchdrehen. Beziehungen werden schnöde beendet, halsbrecherische Affären eingefädelt, um sofort wieder beendet zu werden. An jeder Häuserecke bricht Streit vom Zaun. Julie nimmt die Lage total entspannt, sie liegt in ihrer Badewanne und kühlt sich ab. Julie ist gerade von einem beruflichen Aufenthalt aus Portugal zurückgekommen und verplätschert die Hitzetage und Nächte im erfrischenden Nass. Für innere Kühlung sorgt ihr unerschöpflich erscheinender Vorrat am Burgunder. Für geistige Erfrischung garantiert ihre Lektüre von William Blakes Die Hochzeit von Himmel und Hölle. Queen Julie residiert über ein Reich aus Versen, Wellen und Wogen, in dem abends spät sogar noch eine willkommene Abwechslung winkt. Schließlich muss selbst Assisa irgendwann einmal nach Hause kommen. Assisa ist eigentlich nur die Freundin einer Freundin, aber dennoch lässt Julie sie nun schon seit einer Woche bei sich wohnen. Die Besucherin verbringt ihre Tage damit, durch die Straßen von Paris zu streunen. Sie ist die Hitze gewohnt, denn Assisa ist zwar in Paris aufgewachsen, lebt aber seit 6 Jahren in Djibouti, am äußersten Ostzipfel Afrikas, direkt am Golf von Aden. In der Geburtsstadt ihrer Mutter arbeitet sie als Anästhesistin in einem Krankenhaus. Wenn Assisa am Abend mit wundgelaufenen Füßen zurück in Julies Wohnung kommt, lässt sie sich die kühlen Fliesen des Badezimmers hinabgleiten, von ihrer Majestät Queen Julie persönlich einen Wein einschenken und dann beginnen die beiden zu erzählen. Von was sie erzählen? Von ihren internationalen Karrieren und von ihrem Lebensgefühl, überall in der Welt arbeiten, feiern, lieben und damit auch zu Hause sein zu können. Anywheres nannte David Goodhart diese international vernetzte Elite, deren Arbeits- und Kommunikationsmöglichkeiten die ganze Welt umspannen und die sich deshalb um Funktionen des Nationalstaates oder lokale Belange nicht mehr scheren. Die Kommunikation der Anywheres verläuft digital. Die Arbeit hängt vom Angebot globaler Konzerne ab. Den Feierabend verbringt man am besten in der Bar irgendeiner internationalen Luxushotelkette. Das bietet den Vorteil, dass man unter sich bleibt und sich zudem ab einem gewissen Grad an Amüsement einfach in die noblen Hotelzimmer zurückziehen kann. Wie heißt es so treffend in Überkreuzung von Sünden- und Paradiesrhetorik über Assisas Leben in Djibouti?
Dieser Kachelofen am Golf von Aden wurde ihr vielsprachiges Paradies, ihr Babel, das sich zunehmend zu einem beschützenden Himmel der Heiterkeit aufrichtete. In ihren ersten 3 Jahren gab es in ihrem Leben unter anderem einen italienischen Hafenarbeiter, einen peruanischen Diplomaten und seine Gattin, einen japanischen Sergeanten und einen russischen Fremdenlegionär. Ein Playboy aus Mosambik, mit dem sie 2 Tage auf seiner Yacht auf dem Golf herumschipperte, machte ihr sogar einen Heiratsantrag. Assisa traf Geschäftsleute und IngenieurInnen jedweden Geschlechts und von überall her. Das volle Programm.
Hübsch unverbindlich, immer gut gelaunt, ziemlich gut bezahlt, jedem potenziellen Geschlechterverhältnis gegenüber aufgeschlossen, dieser Cocktail bunter Eigenschaften führt zu entspannter Heiterkeit und angenehmer Weltläufigkeit. Und doch gibt es ein Problem. Das Leben in Trabantensiedlungen, Expat-Refugien, Hotelbars, Flughäfen und digitalen Foren kommt so fugenlos glatt daher, als wäre es eine einzige Chimäre. Ein sanfter Traum, in dem die Grenzen zwischen Realität und Einbildung längst verschwommen sind. Zu dieser Konstellation passt auch, dass Assisa längst nicht mehr die intensivsten Gefühle gegenüber den sie tatsächlich umgebenden Personen spürt. Vielmehr hängt sie seit Jahren einem Phantom nach, das den Namen Anselm Strehler trägt. Das klingt nach einem berühmten Komponisten und Theatermacher, ist in diesem Fall aber nur ein spätberufener Krebsforscher aus Montpellier. Ein paar kurze glückliche Wochen hat Assisa mit Anselm verbracht, und zwar, das ist die Krux, als sie beide knapp 17 Jahre alt waren. Mehr als 13 Jahre liegt das zurück. Doch seither spukt Anselm und mit ihm die Möglichkeit in Assisa herum, dass vielleicht doch noch irgendwie, irgendwann, irgendwo ein Traumpaar aus den beiden werden könnte. Es ist nicht einmal so, dass die erste Liebe so tiefe Wunden hinterlassen hätte. Vielmehr erscheint es, für eine Person, für die weltweit doch alles möglich zu sein scheint, einfach besonders reizvoll, mit der weit entferntesten Möglichkeit zu spielen. Wenn schon Fantasiespiele, dann doch bitte die abwegigen. Assisa liebt nicht Anselm, sie liebt das Denken an die Unmöglichkeit dieser Liebe. Doch noch etwas gewährt die digitale Kultur den Anywheres. Die Vorstellung, dass mit nur einem Klick auf einmal doch wieder Realität werden könnte, was lange nur Imagination war. Eines Tages also hat Anselm Strehler dem Klick zum längst vergangenen Glück nicht widerstehen können und Assisa eine E-Mail geschrieben. Und sie hat selbstverständlich geantwortet. Schon ist, so sicher wie einst das Amen in der Kirche, Anselm zurück in Assisas Leben. Deshalb ist sie jetzt auch nach Paris gereist, um ihn zu treffen und mindestens den Rest des gemeinsamen Lebens miteinander zu verbringen. Bis zum geplanten Wiedersehen indes läuft Assisa durch die Bullenhitze in der Stadt. Wenn die internationalisierte Liebe in die fein austarierte Balance des Lebens einbricht und sie dieses Gleichgewicht mit einem Schlag zerreißt, dann entfaltet sie eine Kraft, wie wir sie heute eigentlich nur noch dem internationalen Terror zugestehen. Terroranschläge erzeugen den Anschein, als würde aus dem Nichts die Gewalt in eine friedliche Situation einbrechen. Bei dieser Einschätzung übersehen wir zwar, dass Terror eigentlich der Einbruch der Gewalt in eine Konstellation von Gewalten ist, die zuvor institutionalisiert wurden, aber Philipp Stadelmeier, der zuvor einen Essay über den Terror in Paris veröffentlicht hat, nimmt exakt diesen Aspekt des Terrordiskurses auf, um Liebesgleichgewicht und staatliche Gewaltenkonstellation eng zu führen. Tatsächlich kommt es eines Tages in Djibouti zu einem terroristischen Anschlag auf die Stadt, bei dem vor allem Assisas Lieblingshotel in den Fokus der sich überschlagenden Ereignisse rückt. Liebe und Terror inszeniert Stadelmeier als die beiden einzigen Kräfte, welche die Seifenblasenwelt der Anywheres noch zum Platzen bringen können. In der deutschsprachigen Literatur gibt es bislang keinen Roman, der ein solches Personal mit einer derartigen geografischen Anlage von Paris über Dakar bis Djibouti mit einer so scharfsinnigen Analyse verbunden hat. Vielleicht könnte man Jonas Lüschers Frühling der Barbaren als Vorbild anführen, aber bei Lüscher waren es noch zwei weiße ältere Männer, die in geradezu bernhardscher Manier beim gemeinsamen Spaziergang vom Einbruch des Terrors in ein Hochzeitsfest erzählten. Hier aber sitzen zwei junge, und falls es jemand noch nicht mitbekommen haben sollte, schwarzhäutige Frauen in einem Badezimmer in Paris. Die eine nackt in der Wanne, die andere vor ihr auf den Fliesen. Während der Roman, angelehnt an die französische Filmtradition, aus nichts anderem als einem angeregten, sich über zwei Nächte erstreckenden Gespräch besteht. In Jimmy Jarmus' Gesprächsfilm setzten die titelgebenden Pausendrogen, Kaffee und Zigaretten eine neue Lebensform von der traditionellen Kaffee- und Kuchen-Lebensweise ab. Jetzt sind es Burgunder und Wannenbart, die zum Signum einer neuen Lebensart avancieren. Das ist sehr klug beobachtet, aufregend neu erzählt und waghalsig kommt einem dieses Debüt zugleich auch noch vor. Schließlich handelt es sich hier um die Männerfantasie eines knapp 30-jährigen Autors. Man wird schon darüber diskutieren müssen, ob hier nicht einfach nur die herkömmlichen Imaginationen von Weiblichkeit durch frischere, aber ebenso übergriffige Klischees ersetzt werden. Ein Autor, der sich ausdenkt, wie sich die weltgewandte Frau von heute bitte zu verhalten habe? Und ein männlicher Rezensent, der das erfrischend gewagt findet? Das wird gewiss nicht das letzte Wort über diesen Roman sein. Man kann nur hoffen, dass die Diskussion auch das Niveau des Erzählten erreicht. Das gilt besonders, weil Stadelmeier nicht Frauen und Liebesleben, sondern darüber hinaus auch eine außergewöhnliche Sprache erfindet. Unverstellt, voller Aussparungen, überflüssiger Einsprengsel, rhythmischer Wechsel, dafür aber eindringlich und so plastisch, dass die Figuren ihr Handeln mitunter wie im Comic zu onomatopoetischen Einwürfen verkürzen. Sprachpuristen angeschnallt, aus Julies Mund klingt ihre nicht gerade zurückhaltende Annäherung an eine andere Frau auf einer Tanzfläche in irgendeinem Club in Gambia so.
Das geht etwa 3 Minuten lang gut, als es plötzlich einen dumpfen Schlag tut und ich mich am Boden wiederfinde. Bäm! Ich lieg blind auf dem Rücken und kapier rein gar nichts mehr. Als mein Augenlicht zurückkehrt, steht über mir ein bulliger Typ mit einem Schlagring und schaut mich bitterböse an. Anscheinend der aktuelle Stecher meiner Bekanntschaft. Die Lady kreischt und prügelt frenetisch auf seinen Body ein, während er mich immer noch unverwandt mit seinen Höllenglubschern fixiert.
Kommt Julie zu Wort, fabriziert sie ein wahres Horrorkabinett sprachlicher Entgleisung. Bei Grammatikkontrolleuren dürfte diese Prosa Schwindelgefühle auslösen. Für alle anderen aber ist sie, wie Stadelmeiers Debüt insgesamt, ein Pool lebenspulsierender, flackernder Intensität. Doch zurück nach Paris. Als dort Assisas Liebesträume nach einer wahrhaft überraschenden Wendung wie nichts zerplatzen, lautet Julies lakonischer Kommentar nur »Epic Win«. Wer so viel fantasieren durfte, hat in jedem Fall schon gewonnen. Ja, das ist ein starker, eigenwilliger Debütroman und für jeden Leser ein Epic Win, ein epischer Sieg.
Christian Metz über Philipp Stadelmeier, Queen Julie, Verbrecher Verlag Berlin, 160 Seiten, 19 Euro. Nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell, darin unter anderem Albatrosse helfen bei der Aufdeckung von illegaler Fischerei. Die Moderation hat gleich Ralf Krauter und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Dries.